Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Fear and Loathing in Las Vegas von Terry Gilliam. Dieser sogenannte Kultfilm aus dem Jahr 1998 ist Mist. Seit es die Filmanalyse gibt, wird immer wieder einmal gefragt, ob es nicht mal eine Filmanalyse zu diesem Werk geben könnte. Nun, das geschieht jetzt. Es ist ein erbärmlich schlechter Film. Mit Brazil hat Terry Gilliam tatsächlich ein wunderbares Werk über unsere Spätmoderne kreiert. Fear and Loathing in Las Vegas ist ein Desaster. Es ist ein Film, der versucht, diese Post-68er-Stimmung aufzugreifen. Er spielt Anfang der 70er Jahre in den USA. Wir sehen in den Hauptrollen Johnny Depp und Benicio del Toro, die sichtlich Freude daran haben, diesen Film zu drehen. Aber diese Freude überträgt sich leider nicht auf uns Zuschauer. Sie reisen nach Las Vegas. Johnny Depp als der Journalist Raoul Duke, also Hunter S. Thompson, soll dort ein Motorradrennen in Las Vegas journalistisch begleiten. Mit dabei ist sein Anwalt Dr. Gonzo. Sie haben die Koffer voll, wenig Gepäck haben sie, was Klamotten und sowas anbelangt, aber den Koffer haben sie voller Drogen, die sie alle nehmen wollen. Und so kreiert Terry Gilliam halluzinatorische Bildwelten. Er spielt mit der Tiefenschärfe, Räume verengen sich oder dehnen sich aus. Die Kamera schwankt hin und her, mit Rückprojektionen wird gearbeitet, nachträglich aufgenommene Dialoge werden eingespielt. Es herrscht Orientierungslosigkeit. So wird das noch verstärkt dadurch, dass man stark mit Schrägsicht, Aufsicht und Untersicht arbeitet. Schiefe Flure sehen wir ebenso wie Räume, die in den Abgrund zu kippen drohen. Dazu einige Animationen, sich verselbstständigende Farbflächen, Räume werden durch die Beleuchtung zu unendlichen Höhlen oder Labyrinthen, grotesk grimassierende Gesichter kommen auf uns zu, dazu noch ein paar verwirrende Cameos. Die Musik, die wir hören, stammt von Debbie Reynolds, Tom Jones und den Rolling Stones und vielen anderen. Wir erleben hier ein Popkultur-Recycling. Wir erleben hier eine Zeit, in der das Alte immer noch präsent ist, das Neue aber auch da ist. Der Roman nahm ja schon die Gleichzeitigkeit und das Untote des Pop vorweg. In Las Vegas kann alles parallel stattfinden und wie die Drogen das Gefühl von Ort und Zeitlosigkeit vermitteln, so versucht auch Terry Gilliam uns durcheinander zu bringen. Dieser Film spielt Anfang der 70er Jahre, aber von dem Schmutz, von all dem, was die Zeit auch ausgemacht hat, ist jetzt in der Verfilmung von 1998 nicht mehr viel geblieben. Die Sprache von Hunter S. Thompson ist ungestüm. Aber dieser Film hat alles schon mit einem Revival-Filter gesäubert. Wir können uns jetzt diese Zeit musealisiert ansehen. Musealisiert, das heißt aber auch in eine Vitrine gesteckt, dort, wo sie uns nichts mehr anhaben kann. Sowieso können wir fragen, was soll eigentlich daran subversiv sein, wenn sich zwei Typen mit Drogen vollpumpen und irgendwelche Hotelzimmer demolieren? Das Ende des amerikanischen Traums soll hier angeblich verkündet werden. Der Film halte uns einen Mittelfinger entgegen. Ja, vielleicht uns, dem Publikum, das einen guten Film erwartet. Aber das ist doch keine Gesellschaftskritik, die in irgendeiner Weise intelligent oder stichhaltig ist. Zudem ist der Ich-Erzähler vor allem da, aus dem Off das Gesehene zu verdoppeln oder das zu beschreiben, was die Bilder nicht aussagen können. So sehen wir dann, dass der amerikanische Traum wohl zerbrochen ist, wenn in den frühen Morgenstunden im Casino einsame Gestalten ihre letzten Geldscheine zählen. Aber muss das der Erzähler dann auch noch einmal verkünden, damit es auch der Letzte begriffen hat? Und ohnehin, welche gescheiterte Revolution, von der da die Rede ist, erleben wir? Eine Revolution muss ja eigentlich ein Ziel vor Augen haben, sonst ist es keine und sonst kann es auch kein Scheitern geben. Was doch stattgefunden hat, ist, dass sich ein popkultureller Lifestyle über den gesamten Globus ausgebreitet hat, dass eine Musikszene entstanden ist, die dann über Jahrzehnte dominierend ist. Man hat tatsächlich eine große Lifestyle-Revolution gehabt, aber an den realen politischen Verhältnissen und an den ökonomischen Verhältnissen hat sich wenig geändert. Der Film erzählt ja etwas vom Rollback und diesen Rollback erleben wir dann sehr schnell Anfang der 70er Jahre. Aber auch hier geht die Kritik nicht weiter, als einfach nur das zu konstatieren. Vielleicht sollte man sich doch, wenn man über Revolutionen redet, hin und wieder einmal Reallohnentwicklungen ansehen, als einfach nur sich an den Bildern von Woodstock und der Flower Power Ära noch einmal abzuarbeiten. Ja, die Welle brach und alles rollte zurück, aber zugleich machte sich ja diese Popkultur auf den Weg, dann wirklich die Welt zu erobern, die wir da gesehen haben. Vielmehr müsste man, wenn man 98 bereit ist, einen solchen Film zu drehen, genau über diese popkulturellen Zeichen nachdenken, sie nicht einfach nur reproduzieren und in eine funky Ästhetik pressen, sondern tatsächlich schauen, gibt es eine politische Bedeutung darin oder sind gerade die Zeichen, die sich so frei bewegen, dass sie nicht mehr greifbar sind, dass sie nicht mehr mit einem konkreten Inhalt zu verbinden sind. Wenn wir heute Leute wie Javier Milei mit einer Kettensäge rumhantieren sehen, wenn im Prinzip heute rechte Politik sich auch all dieser popkulturellen Zeichen gewiss ist, dann müssen wir doch feststellen, dass die Zeichen nach wie vor da sind, dass aber die Bedeutungen flottieren. Und das ist ganz typisch für die Popkultur. Und das aber bedeutet dann, dass man sich zu der Zeit in irgendeiner Weise verhalten muss und nicht einfach nur nochmal versuchen muss, diesen Rausch möglichst dümmlich und platt zu zelebrieren. Dieser Film ist dann, wenn er sich politisch irgendwie zu Wort meldet, unheimlich plakativ und wenig intelligent. So sehen wir dann immer wieder, wie die Vollgedröhnten sich mit den Stars and Stripes zudecken. Aber was ist damit schon gesagt? Wir verstehen, es hat irgendetwas mit Amerika zu tun, aber sonst gibt es doch keine raffinierte Botschaft hier. Und schon kann man das nächste Hotelzimmer demolieren. Wobei auch hier zu fragen ist, worin liegt da der subversive Akt? Es ist doch vor allem ein kindisches Vorgehen und das Personal räumt hinterher auf. Das Problem mit der Subversion, die hier von Terry Gilliam zelebriert wird und die von Hunter S. Thompson eher dekonstruiert wird, zumindest in Teilen, auch dieser Roman hat seine Schwächen, das Problem mit dieser Subversion ist ja, wenn diese nicht aus einer klaren Haltung heraus geschieht, dann meint diese Subversion nur bloße Destruktion. In dem gleichnamigen Buch schreibt Hunter S. Thompson: "Strange memories on this nervous night in Las Vegas. 5 years later, 6, it seems like a lifetime or at least a main era. The kind of peak that never comes again. San Francisco in the middle 60s was a very special time and place to be a part of. Maybe it meant something, maybe not in the long run. But no explanation, no mix of words or music or memories can touch that sense of knowing that you were there and alive in that corner of time and the world, whatever it meant. History is hard to know because of all the hired bullshit, but even without being sure of history, it seems entirely reasonable to think that every now and then the energy of a whole generation comes to a head in a long, fine flash for reasons that nobody really understands at the time and which never explain in retrospect what actually happened. My central memory of that time seems to hang on 1 or 5 or maybe 40 nights of very early mornings when I left the Fillmore half crazy." Hier beschreibt der Autor selbst, dass es eigentlich unmöglich ist und dass es ihm also auch nicht gelingt, diese Zeit wirklich zu beschreiben. Was war da, was angeblich Geschichte schrieb? Es ist eigentlich ein Zugeständnis daran, dass offenbar etwas nicht in Worte zu fassen ist. Oder dass es dem Autor nicht gelingt, es in Worte zu fassen. Vielleicht schafft es ein anderer. Der Film aber, der schafft es überhaupt nicht, uns diese Zeit nahe zu bringen. Er schafft es überhaupt nicht, uns ein Gefühl von dem zu vermitteln, was da passierte, als die alten Werte sich auflösten und die neuen noch nicht da waren, als wirklich eine Desorientierung da war. Wir sehen diesen Film und können uns gemütlich zurücklehnen. Wir erleben eben keinen Rausch. Und da der Film keine Haltung an den Tag legt, wird dann auch eine Stelle besonders heikel. Nämlich Dr. Gonzo hat einen LSD-Trip und offenbar auch Sex mit einem jungen Mädchen. Interessanterweise aber kommt der Sex selbst nicht vor, wie auch der Sex sonst ausgeblendet wird in diesem Film. Dieses Mädchen namens Lucy ist vermutlich minderjährig. Dazu müsste der Film sich in irgendeiner Weise verhalten, aber er wiederholt eigentlich nur beziehungsweise dupliziert nur das, was diesen beiden Männern im Kopf herumgeht. Bloß jetzt keinen Ärger, wir müssen irgendwie diese Lucy loswerden, stecken wir sie am besten in ein anderes Hotel. Hier sieht man also, dass der Film keine Haltung hat. Es geht nicht darum, jetzt moralisch über den Film herzufallen, aber dieser Film ist im Prinzip so feige wie seine Protagonisten und leider auch so dumm wie sie. Und hier kommen wir an einen Punkt, wo wir etwas Prinzipielles klären müssen. Ist es interessant, anderen zuzusehen, wie sie einen Rausch haben? Nein. Es gibt eigentlich nichts Langweiligeres. Und deshalb gibt es auch nur sehr wenige Filme, die den Rausch so sehr ins Zentrum setzen. Weil man mit diesem Rausch eigentlich dramaturgisch wenig anfangen kann und es auch langweilig ist, sich das anzusehen. Es sind ja bei einem Rausch, bei einem Drogenrausch, vor allem innerliche Prozesse, die freigesetzt werden. Die sogenannten Pforten der Wahrnehmung sollen sich öffnen. Ein anderes Zeitgefühl, ein anderes Ortgefühl entsteht. All das ist aber etwas, was sehr, sehr schwierig übertragbar ist auf die Leinwand. Gaspar Noé hat mit Enter the Void den Versuch unternommen, so dass zumindest die Seherfahrung teilweise rauschhaft wird. Dagegen bleibt Terry Gilliam den Hollywood-Konventionen viel zu sehr verhaftet. Lassen wir uns nicht von diesen Tricks irritieren, dass mal die Kamera ein bisschen schiefgestellt wird. Es ist am Ende bei Terry Gilliam so, als würde man versuchen, sich mit Kamillentee zu besaufen. Mitunter gibt es Kritik an der Story. Die sei nicht so gut erzählt, die Geschichte sei doch eigentlich das, was den Film so schwach mache. Es fehle ein Mindestmaß an Dringlichkeit, Motivation, Zielführung. Der Film sei visuell kreativ, aber diese Geschichte. Stimmt das wirklich? Ist die Ästhetik derart betörend, dass wir über den Inhalt hinwegsehen können? Zunächst einmal, es ist ein großes Missverständnis, dass Form und Inhalt in der Rezeption voneinander einfach so getrennt werden können. Es beginnt ja dort, die Form bedeutsam zu werden, wo sie mit dem Inhalt in einer intensiven Beziehung steht. Auch das monochrome Gemälde hat einen Inhalt, nämlich zum Beispiel die Emanzipation der Farbe oder die Öffnung ins Unendliche. Die Geschichte jedenfalls, die Terry Gilliam erzählt, und die der Romanvorlage gleicht, korrespondiert mit dem, was die Protagonisten tun. Sie unternehmen einen Drogentrip. Dieser ist notwendigerweise repetitiv und wenig stringent. Das liegt in der Natur der Sache. Insofern passt die Geschichte wirklich sehr gut zu dem Sujet. Man kann allerdings fragen, ob man eine solche Geschichte überhaupt erzählen sollte von zwei Trotteln, die sich mit Drogen vollpumpen. Ich glaube, nein. Wenn, dann muss man auch dazu etwas wie eine Haltung entwickeln oder man muss darüber hinaus etwas erzählen können. Denken wir an einen rauschhaften Film, nämlich an Der Rausch von Thomas Vinterberg. Da geht es natürlich auch zum einen darum, dass Männer sich ständig betrinken. Zum anderen soll aber damit etwas ausgesagt werden, wird damit eine wunderbare Geschichte erzählt. Das ist hier nicht der Fall. Aber kommen wir noch einmal zu dieser Ästhetik zurück, die dann gelobt wird. Diese sei ja viel besser und das, was hervorzuheben ist, anstelle des Inhalts. Ist diese Ästhetik wirklich genial? Müssen wir nicht eher sagen, ja, genau so hätten wir uns diesen Drogentrip vorgestellt? Es gibt viele sehr gute Filme aus den 70er Jahren und über die 70er Jahre. Und nicht selten spielen da auch Drogen eine Rolle. Aber hier in diesem Film gibt es kein einziges überraschendes Bild. Das ist doch zusammengestellt wie aus einer Enzyklopädie für Rauschklischees. Menschen verwandeln sich in Echsen, Fledermäuse flattern vor den Augen, verzerrte Münder, schiefe Gestalten in sich krümmenden Räumen, schräge Kameraeinstellungen, grelle Farben. Hunter S. Thompson, das muss man ihm zugestehen, hat wenigstens mit seiner expressiven Sprache etwas Neues hervorgebracht. Diese Vorlage hat ihre Schwächen, aber diese schroffe Sprache ist doch etwas, was neu war. Jetzt in der Verfilmung aber wirkt es ein bisschen so, als hätte sich Disney an ein Remake von Apocalypse Now gemacht. Das Raue zu glätten. Das ist eigentlich das Prinzip, das wir in der Kulturindustrie erfahren. Jede Gegenkultur landet irgendwann dort, wo das, was hier als ungestümes Stück Literatur erschienen ist, landet in der Verfilmung von Terry Gilliam. Das ist eine Art der kapitalistischen Verwertung. Also überall dort, wo das Widerspenstige zu groß ist, da versucht man das alles ein bisschen einzuhegen. Man nimmt ein bisschen die E-Gitarren raus, nimmt ein paar Streicher dazu, so macht man das dann in der Musik. Oder man sieht das dann hier, wie Filter draufgelegt werden, wie eigentlich doch ganz nette Wohlfühl-Drogenwelten geschaffen werden und wo eigentlich das Hässliche, das Abscheuliche höchstens noch als Skurriles erscheint, aber nicht mehr als das, was es wirklich ist, nämlich hässlich und abscheulich. Es ist also ein Film, der wie so ein Bügeleisen alles, was einmal kantig war, versucht wegzunehmen, alles glatt zu machen. Dabei hat dieser Film auch keinerlei Humor. Ich weiß, in den sozialen Medien überall kursieren immer wieder irgendwelche kurzen Szenen daraus und die sollen angeblich witzig sein. Nein, es gibt in diesem Film dummes Gelächter ohne Ende. Es gibt Zoten, ja, aber der Film ist selbst wie ein Berauschter, selbstgenügsam nämlich und bisweilen selbstverliebt. Der Roman zelebriert durch die expressiven, ironischen Beschreibungen mitunter einen eigenartigen Humor, aber es gibt so etwas wie Humor. Die Dialoge aber in diesem Roman sind auch schon unglaublich gewollt verdreht, so dass sie nicht die Welt schaffen, ins Wanken zu bringen. Die Subversion wird auch in diesen Dialogen im Roman schon sehr schnell zur Masche, die man rasch durchschaut. Aber im Film ist das alles noch viel, viel schlimmer. Man muss es so sagen. Beschwipste können mitunter lustig sein. Volltrunkene, vollberauschte nerven nur. Das Buch nervt auch dann bald, aber dieser Film ist unausstehlich. Und die Botschaft, die uns der Film dann noch bereithält, soll so lauten wie: Amerika ist ein gespaltenes Land. Der American Dream ist tot. Ja, das Militär und der exzessive Drogenkonsum, diese Exzesse der Außenpolitik und die Exzesse im Inneren, das gehört doch irgendwie zusammen. Eine von sich selbst berauschte Nation erleben wir hier. Ja, das stimmt alles irgendwie, aber es bleibt doch banal, weil es nur wie eine Leuchtreklame hin und wieder aufblinkt. Das Problem an diesem Film ist auch, und ein wenig auch an diesem Roman, dass alles überdreht ist. Von der ersten bis zur letzten Seite, von der ersten bis zur letzten Szene. Dadurch fehlt aber die Relation. Es ist eigentlich so, dass von Anfang an ein Pakt mit dem Zuschauer geschlossen wird. Und dieser Pakt, der sorgt dann sehr schnell für eine Langeweile. Man stellt sich sofort auf alles ein. Das ist wie wenn man sich einen Film ansieht, der auf einem fremden Planeten spielt. Man ist sofort bereit, das zu akzeptieren. Und so ist es auch hier. Man ist sofort bereit zu akzeptieren, dass jetzt die ganze Zeit Drogen genommen werden. Wir sagen, okay, hier sind alle irgendwie drauf. Gut, aber was nun? Nun, wir schauen nur, aber sehen nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank!